Ja, tragt euch bitte in die Listen ein wegen der Taufe, dass es nicht auf die letzte Minute ist. Am 30. Donnerstag, den 30. Mai, haben wir Taufe am Spießfeld. Jeder ist herzlich eingeladen. Und auch du, der du im Internet zuhörst, wenn du sagst, du möchtest uns mal persönlich kennenlernen, du bist herzlich willkommen, daran teilzunehmen. Alle weiteren Infos auf unserer Homepage zu finden, in dem Bereich Termine oder Aktuelles. Ja, Pfingsten, da hat es dieses Mal doch im Blätterwald der Zeitungen manche Meldungen gegeben, und die ich auch sehr interessant fand. Ich dachte, ich lasse euch mal so ein bisschen teilhaben. Zum Beispiel schrieb die Neue Zürcher Zeitung in der vergangenen Woche zum Thema Pfingstbewegung, die Religion der Globalisierung. Sie schreiben dort: Das bevorstehende Pfingstfest erinnert nicht nur an den biblischen Bericht von der Zusage des Geistes Gottes an die verunsicherten Jünger Jesu nach dessen Himmelfahrt. Dieser Tag, der in der christlichen Tradition als Gründungsdatum der Kirche gilt, hat auch der weltweiten Pfingstbewegung ihren Namen gegeben, die bei aller Vielfalt die unmittelbare Geist- und Christuserfahrung in den Mittelpunkt stellt. Die Pfingstgemeinden konfrontieren die traditionellen christlichen Kirchen mit einer radikalen, urchristlich geprägten, charismatischen Glaubenspraxis. Der Heilige Geist gilt ihnen als die einzige Referenzgröße, so ich lese ja Zitat Zürcher Zeitung, Neue Zeitung, als sein Wirken werden auch die persönliche Bekehrung mehrheitlich das Zungenreden, die Prophetie, Heilungen und Wunder begriffen. Ja, das Weitere lese ich in einer Zusammenfassung gleich nochmal. Dann hat der evangelische Pressedienst einen Artikel geschrieben, und also das evangelische Medienhaus, und wurde vom evangelischen Pressedienst rausgegeben. Sie haben ganz besonders hier in dem Fall die Gemeinde der Fels in Mainz besucht. Thema in dieser EPD-Meldung vom evangelischen Pressedienst ist Zungengebet und E-Gitarre. Pfingstkirchen sehen sich in der Tradition der christlichen Urgemeinde. Schätzungen zufolge gehört inzwischen weltweit jeder vierte Christ einer Pfingstkirche an. In Deutschland ist die Bewegung mit 100.000 bis 300 Mitgliedern bislang noch eine kleine Minderheit. Die Bibel berichtet über Pfingsten, ich überspringe einfach mal, sie schreiben etwas, was wir glauben, was wir singen und so weiter. Die Bibel berichtet über Pfingsten, dass sich die Jünger Jesu 7 Wochen nach dessen Auferstehung versammelten und plötzlich ein gewaltiger Wind durch das Haus fegte. Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, heißt es in der Apostelgeschichte. Mit dem Pfingsttag begannen die Anhänger Jesu der biblischen Überlieferung zufolge, begleitet von vielen Zeichen und Wundern, immer mehr Anhänger zu bekehren. Die Pfingstler sind davon überzeugt, dass Christen auch in der Gegenwart noch ganz ähnliche Glaubenserfahrungen machen können. Die Bewegung hat ihren Ursprung Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA. Als Initialzündung gilt die Erweckungsbewegung des afroamerikanischen Predigers William Seymour, 1870 bis 1922. 1906 wurde dort in Los Angeles dann der Heilige Geist ausgegossen über sie, oder sie empfingen den Heiligen Geist, während sie beteten, in der Azusa Street von Los Angeles. Während der vergangenen Jahrzehnte sind die Pfingstler zur anhängerstärksten Gruppe innerhalb des Protestantismus geworden. Vor allem durch ein stürmisches Gemeindewachstum in Afrika und Lateinamerika, aber auch in mehreren europäischen Ländern wie der Ukraine. Auch auszugsweise eine Zusammenfassung nochmal, hat IDEA am 18. Mai herausgebracht, also gestern: Pfingstbewegung, Schocktherapie des Heiligen Geistes? Fragezeichen. Die schnell wachsende Pfingstbewegung verändert die Gestalt der Weltchristenheit. Es könne sich um Es könne sich um eine Schocktherapie des Heiligen Geistes für die traditionellen Kirchen handeln, schreibt der deutsche Journalist und Theologe Steffen Reiß-Schweizer in der Neuen Zürcher Zeitung. Dort ist er unter anderem für das Ressort International und Dossier Religion zuständig. Die Dramatik des Wandels lasse Vergleiche mit dem 11. Jahrhundert zu, als die orthodoxe Kirche entstand, sowie mit der Reformation im 16. Jahrhundert und der Entstehung des Protestantismus. Die pfingstliche und die mit ihr verwandte charismatische Bewegung bilden den am schnellsten wachsenden Teil der Christenheit. Die Zahl ihrer Anhänger ist laut Studien der Religionsstatistiker Todd M. Johnson und Peter F. Crossing, South Hamilton, USA, Bundesstaat Massachusetts, von 63 Millionen im Jahr 1970 auf heute rund 628 Millionen gestiegen. Die Zürcher Zeitung schätzt, dass es bis 800 Millionen Pfingstler gibt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, am Ende des Zweiten Weltkriegs, gab es 3 Millionen Pfingstler. Also wie gesagt, 1970 waren es dann schon 63 Millionen und jetzt 628 Millionen. Das sind die vorsichtigen Schätzungen, die sie haben. Bis 2025 könnte sie auf 828 Millionen anschwellen. 2025 könnte fast jeder dritte Christ, 30,6%, Pfingstler oder Charismatiker sein. Eine Vielzahl von Anhängern finden Sie vor allem in den ärmeren Gesellschaftsschichten Lateinamerikas, Afrikas und Asiens. Theologisch unterscheiden sich Pfingstler und Charismatiker von anderen Kirchen vor allem dadurch, dass sie besonderen Wert auf die Gaben des Heiligen Geistes legen, etwa Krankenheilung, Prophetie und das Beten in Zungen, also übernatürlichen Sprachen. Laut Schweizer war das Verhalten der traditionellen Großkirchen gegenüber dieser Bewegung lange von Verachtung und Ignoranz geprägt. Mittlerweile habe sich vielerorts eine gewisse Hilflosigkeit breit gemacht. Schweizer, letztlich haben die traditionellen Kirchen noch kein Rezept im Umgang mit dieser christlichen Erneuerungsbewegung gefunden. Offensichtlich verstehe es die Pfingstbewegung, auf die Sinnfragen und religiösen Bedürfnisse moderner Menschen in einer globalisierten Welt eine Antwort zu finden. In dieser Hinsicht entwickelten die pfingstlichen und charismatischen Gemeinden die Rolle der früheren Volkskirchen weiter. Sie stellten Gemeinschaft und Familie in den Mittelpunkt. Außerdem verstünden sie es, religiös Suchende und materiell Arme anzusprechen, ihnen geistliche Heimat zu geben, sowie eine Würde als Unterdrückte und Ausgegrenzte zuzusprechen. Auch wenn den Gemeinden meist Männer als Pastoren vorstehen, fühlten sich vorwiegend Frauen emotional angesprochen. Dabei setzten die Pfingstgemeinden auf eine Glaubensentscheidung des Einzelnen. Das komme Sinnsuchenden sehr entgegen. Gucken, das habe ich noch irgendwo ausgelassen. Ach so, ja, genau. Der deutsche Theologe Johann Baptist Metz hat einmal das ist jetzt nochmal ein Zitat aus Zürcher Zeitung. Der deutsche Theologe Johann Baptist Metz hat einmal die katholische Orden als Schocktherapie des Heiligen Geistes für die verbürgerlichte Großkirche bezeichnet. Es scheint so, als nehme die Pfingstbewegung diese Rolle mittlerweile für die ganze gesamte Christenheit ein. Also Schocktherapie für die gesamte Christenheit, weil sie ja ganz anders auch sind. Das war nochmal ein letztes Zitat Zürcher Zeitung. Die Zusammenfassung gerade habe ich gelesen aus idea.de vom 18. Mai, wie gesagt, 2013. Ja, soweit einfach Artikel. Es wurde sehr viel geschrieben. Diese paar Dinge habe ich einfach mal ausgedruckt. So, dass wir einfach sehen, was so weltweit passiert und geschieht. Ich möchte mit uns heute an diesem Pfingstsonntag anschauen, was die Bibel dazu sagt, wie es kam mit dem Pfingsten und auch die Auswirkungen, wenn Menschen vom Heiligen Geist erfüllt werden. Jesus hatte in Johannes 14, 15 bis 20 versprochen, dass er den Heiligen Geist schicken wird. Er würde weggehen und er würde dann den Heiligen Geist auf die Erde schicken. Es heißt dort in Johannes 14, Abvers 15 bis 20, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Halten, habe ich ja schon mal erklärt, ist vom Grundtext her nicht, ich halte das jetzt alles ein, fehlerlos, sondern ich halte fest an dem Wort. Es gibt Umstände, Situationen in meinem Leben, es gibt Angriffe in meinem Leben. Es scheint manches Mal so, als würde man mir den Glauben wegnehmen wollen oder er würde mir abhanden kommen. Aber ich bin entschieden, festzuhalten an dem Wort, egal welcher Umstand mein Leben bedrängt oder mein Leben bestürmt. So, das heißt das Wort halten, die Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter, Tröster, also Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Also die Welt, der ungläubige Mensch, kann den Heiligen Geist nicht empfangen. Das ist für Gläubige. Noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Wie konnte Jesus ihnen sagen, dass sie den Heiligen Geist kennen? Ganz einfach aus der Alltagspraxis, aus dem Alltagsleben. Wir wissen, dass die Jünger noch nicht geisterfüllt waren, während sie mit Jesus unterwegs waren. Sie waren ja noch nicht mal wiedergeboren. Sie waren ganz einfach Alttestamentler, die mit Jesus unterwegs waren und aufgrund des Wortes, das Jesus ihnen gegeben hatte, handelten. So, sie erlebten, Jesus sagte, denn die Zeichen und Wunder, die er tut, die da geschehen, wenn das so ist, dann tut das der Heilige Geist. Diese Wunder geschehen durch den Heiligen Geist. So, die Jünger, als Jesus sie schickt und sagt, geht hin, heilt die Kranken, weckt Tote auf, befreit die Dämonisierten und dergleichen, dann taten die Jünger das schon, bevor diese Pfingsten, sage ich mal in dem Sinn, also mit Geistesausgießung geschah dieser Tag. Sie taten es und sie erlebten tatsächlich die Worte oder das, was sie sprachen, das, was sie zu den Menschen brachten. Sie merkten oder erlebten tatsächlich, boah, der Heilige Geist bewirkt durch uns, mit uns genau das Gleiche, was er im Leben von Jesus tut. So, sie lernten den Heiligen Geist kennen als den Handelnden, als den Akteur in diesen ganzen Dingen, die sie begleiteten an Zeichen und Wundern oder Heilung, Befreiung und dergleichen. Sie, deshalb sagt Jesus, ihr kennt den Heiligen Geist und er wird bei euch sein. Aber dann kommt etwas und er sagt, und er wird in euch sein. Das heißt, er war noch nicht in ihnen. Er wird in euch sein. Ich werde euch nicht verweist, also als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch ein kleines und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. So, also Jesus sagt, noch ein kleines, dann wird mich die Welt nicht sehen. Wie meint er das? Als er gekreuzigt wurde, begraben wurde und dann von den Toten auferweckt wurde, dann wurde er von der Welt, von den ungläubigen Menschen nicht mehr gesehen, sondern nur noch von den Gläubigen. Wir wissen, er erschien hinter verschlossenen Türen und begegnet ihnen dort. Er war 40 Tage bis zu seiner Himmelfahrt mit ihnen unterwegs und unterrichtete sie und offenbarte ihnen die Schriften, zeigte ihnen, was in den Schriften des Alten Testaments, in Mose, den Propheten, den Psalmen und so weiter, über ihn geschrieben war. Er erklärte ihnen, guck, das steht von mir geschrieben. Und wir wissen, es sind viele Hunderte von Prophezeiungen im Alten Testament, die die Person, das Kommen Jesu Christi, seinen Dienst und vieles mehr auch beschreiben und da auch betreffen. So, also, ihr sagt, ihr werdet mich sehen, die Welt wird mich dann nicht mehr sehen. 40 Tage war mit ihnen. So, dann kam der Tag seiner Kreuzigung. Er wurde ins Grab gelegt, dann stand er von den Toten auf. Nach dieser, seiner Auferstehung sehen wir, dass er in Johannes 20 auf einmal hinter den verschlossenen Türen ist. Wir wissen, die Jünger hatten Angst, dass die Juden sie umbringen würden. Und so versteckten sie sich, schlossen sich ein und hatten dort Gebet im verschlossenen Kämmerlein, möchte ich jetzt mal so sagen. Johannes 20, Abvers 19. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und die Seite. Er sagt: Hier, guck, meine durchstoßene Seite, guck, meine Hände, die Nägel, die durch meine Hände drangen, als ich am Kreuz hing. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch jetzt aus. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Wichtig ist, hier ist nicht empfangt den Heiligen Geist, also mit Artikel, sondern empfangt Heiligen Geist. Hier erlebten die Jünger ihre Wiedergeburt. Wiedergeboren konnte man erst werden, nachdem Jesus das Opfer gebracht hat, von den Toten auferstanden war und Jesus sein Blut ins Allerheiligste, gemäß Hebräerbrief, ins Allerheiligste dargebracht hatte. Als er das, seinen ganzen Job erledigt hatte, dann war er bis kurz vor Pfingsten, war er, also bis zu seiner Himmelfahrt, 10 Tage vor Pfingsten, war er dann mit seinen Jüngern zusammen unterwegs und er lehrte sie über die Dinge, die das Reich Gottes betrafen. So, also wir sehen, Jesus sagt, ich werde euch den Heiligen Geist senden, er ist bei euch. Es wird eine Zeit kommen, dann wird er nicht nur bei euch sein, er wird in euch sein. Und als er dann nach seiner Auferstehung sieht, hauchte er sie an, empfangt Heiligen Geist. Da wurden sie von Neuem geboren. Und er sagt dann, das sind knapp 30 Tage später, sagt er, bleibt in Jerusalem, bis ihr mit der Kraft des Heiligen Geistes angetan werdet. Also wir sehen, hier sind zwei ganz Unterschiede. Wenn sie also hier die Geistesfülle erlebt hätten, dann wäre es unsinnig, dass er gesagt hätte, also wartet in Jerusalem, bis ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Da switchen wir jetzt rüber zu Apostelgeschichte 1,8. Da gehe ich jetzt zu meinen Ausdrucken. Apostelgeschichte 1,8. Och nein, wir lesen um des Zusammenhangs willen doch noch mal ein bisschen von Anfang. Ab Vers 1 ruhig mal. Den ersten Bericht, also der Arzt Lukas, schreibt an einen hochgestellten Mann der damaligen Zeit, an einen gewissen Theophilus, hat er das Lukas-Evangelium geschrieben, um ihm zu schreiben, was mit Jesus während seines Erdenlebens geschehen ist. Und jetzt sagt er, den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist gegeben hatte. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nicht mehr vielen Tagen. Sie wollen jetzt wissen, wann wirst du das Reich aufrichten? Er sagt, das geht euch im Moment gar nichts an. Und sagt dann in Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Wir sehen also, nach seiner Auferstehung, er haucht sie an, empfangt Heiligen Geist. Wenn wir von Neuem geboren werden, dann sagt Jesus in Johannes 3, dann ist das ein Werk des Geistes. Wir werden wiedergeboren aus Wasser und Geist. Wasser ist durch das lebendige Wort Gottes, ihr seid gereinigt im Wasserbad des Wortes und durch den Heiligen Geist. Jemand hört also das Wort Gottes und er sagt ja, und der Heilige Geist arbeitet, während der Mensch zuhört, arbeitet er an dem Menschen und versucht ihn zu überzeugen von dieser Wahrheit des Wortes Gottes. Und dann öffnet der Mensch sein Herz, beziehungsweise Gott öffnet sogar das Herz, aber dann kann der Mensch sagen, ja, ich will glauben. Ja, ich will Jesus Christus nachfolgen. Dann nimmt ein Mensch Jesus auf und dann erlebt er das, was die Jünger erlebten. Der Geist wird neu. Der Geist, der ohne Christus tot ist, also in Finsternis ist, tot für ein Leben mit Gott ist, Dieser Geist wird dann von neuem geboren, von oben gezeugt. Das heißt, das Wort Gottes kommt an uns ran, wir hören es, der Heilige Geist wirkt an uns, wir sagen, wir nehmen Jesus auf und dann sagt die Bibel, kommt der Same Gottes, das Licht Gottes in unseren finsteren Geist und es wird Licht, also buchstäblich Licht wird angeknipst. Und auf einmal können wir beginnen, die Dinge des Reiches Gottes zu verstehen. So, das haben also die Jünger erlebt. Und dann sagt Jesus, also in 40 Tage später in Apostelgeschichte 1,8, ihr wartet jetzt nochmal 10 Tage, jetzt sage ich, weil es ja 10 Tage waren, in Jerusalem, bis ihr mit dem Geist erfüllt werdet. Also wir sehen, Wiedergeburt und Geisterfüllung sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Man wird nicht gerettet durch die Geistestaufe, sondern dadurch, dass man von neuem geboren wird. Dadurch wird man gerettet. Wer von oben geboren ist, und die Schrift sagt doch, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. So, dann kam der Tag von Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Ab Vers 1, ich lese nur auszugsweise ein paar Verse. Ihr könnt das, die ganze Geschichte in Ruhe zu Hause lesen. Apostelgeschichte 2 ab Vers 1. Sie waren also gehorsam, wie Jesus es gesagt hatte, obwohl nicht alle. Bei der Himmelfahrt waren etwa ungefähr 500 Leute dabei, wie Paulus es schreibt. Aber nur 120 dieser 500 Leute gehen dann schlussendlich in diesen Obersaal, um dort auf den Heiligen Geist zu warten. Der Großteil ignoriert den Auftrag, den Wunsch, den Befehl Jesu, dort auf den Heiligen Geist zu warten. So wie auch heute es viele ignorieren. Apostelgeschichte 2, Abvers 1. Und als der Tag des Pfingstfestes, wörtlich Tag des 50., also ist der Tag nach Darbringung der Erstlingsgabe, auch Fest der Wochen genannt, erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Also das Pfingstfest ist ja keine Neuerfindung seit dem Neuen Testament, sondern dieses Fest wurde im Judentum schon immer gefeiert. Wie schon gesagt, der Tag nach der Darbringung der Erstlingsgabe, der Tag des 50. nach dem Passa, auch Fest der Wochen genannt. Dieses Fest wurde gefeiert, aber Gott füllte diesen Tag jetzt nach der Himmelfahrt Jesu mit einem ganz anderen Leben oder wirklich erstmal mit Leben, denn jetzt passiert nämlich Folgendes. Sie sind also an diesem Pfingsttag alle an einem Ort beisammen und plötzlich geschah Vers 2 aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Also du musst dir mal vorstellen, das hat er ordentlich gepfiffen. Ich stelle mir das ungefähr so vor, wie so ein Tornado, der daher gefischt kommt. Habt ihr das schon mal im Fernsehen gesehen, so ein Tornado? Da fängt es an, dann jault das und zieht alles in seinen Umkreis. Also sie sagen, ein gewaltiger Wind, er kommt und fegt in das Haus hinein. Und dann geschieht Vers 3 Folgendes. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wir wissen, dass das in Jerusalem, kriegt das jeder mit. Erstmal war dieser gewaltige Sturm, dann auf einmal kommen Feuerzungen auf diese Leute. Sie fangen an, in neuen Sprachen zu reden. Und es gibt eine Riesenaufregung in Jerusalem. Was passiert denn da bloß? Und dann fängt Petrus an, zu der Menge zu predigen und ihnen zu erklären, was hier geschieht. Er macht ihnen auch deutlich, dass sie ja diesen Jesus hingerichtet haben und dass sie schuldig geworden sind und schuld sind an seinem Tod. Und er sagt denn, was hier passiert, was passierte hier jetzt mit uns am Pfingsten? Er zitiert jetzt aus Joel 3, 1 bis 5, wir bleiben in der Apostelgeschichte. Da heißt ab Vers 16, dies ist, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Könnt ihr euch vermerken, also Joel 3, 1 bis 5, wenn du es zu Hause im Alten Testament nachlesen willst, das zitiert er jetzt. Es wird geschehen, so sagt Joel, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Traumgesichter haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Und fest, dann überspringe ich ein paar, er sagt dann Blut, Feuer, Rauchdampf steht bei Joel, dann und hier 21 Apostelgeschichte und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Vers 37, er predigt dann, wie ich sagte, dass sie den Messias hingerichtet haben. Er bringt da eine exakte Beweisführung, die könnt ihr euch mal in Ruhe vorlesen, durchlesen. Vers 37 dann, als sie also das hörten, was er da predigte, drang es ihnen durchs Herz, Vers 37, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Anmerken muss ich hier, er sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Er sagt, tut Buße und jeder lasse sich taufen hinein in den Namen Jesu. Und dann heißt es nicht zur Vergebung der Sünden, weil durch Taufe kriegst du keine Vergebung der Sünden. Sondern wodurch werden uns die Sünden vergeben, wodurch werden wir gereinigt? Durch das Blut Jesu Christi. So sagt es die Schrift eindeutig. Deshalb, was will das sagen? Lasst euch taufen hinein in die Vergebung eurer Sünden. Er macht damit deutlich, ihr habt jetzt Buße getan, ihr habt jetzt Vergebung eurer Sünden empfangen, jetzt lebt ihr in einem Zustand von Vergebung und da hinein, in diesen Lebensbereich, in dieses neue Leben hinein, da lasst euch jetzt taufen hinein in den Namen Jesu Christi. Und dann kommt es, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Wir merken also hier und lesen hier, wie manche sagen wollen oder uns erklären wollen, dass Geistestaufe, Sprachenreden, Zeichen und Wunder, das ist alles vorbei. Hier steht eindeutig geschrieben, euch gilt diese Verheißung, euren Kindern gilt diese Verheißung und alle, die in der Ferne sind, zum Beispiel wir heute Abend hier, so viele, der Herr, unser Gott, noch herzurufen wird. Bist du auch von Gott dazugerufen worden? Bist du erfüllt worden mit dem Heiligen Geist? Du redest in neuen Sprachen? Also, du zeigst, es hat nicht aufgehört. Gott beweist dadurch, es hat nicht aufgehört. Natürlich ist es ja leider auch so, dass dann so im Laufe der ersten Jahrzehnte oder Jahrhunderte des Christentums, da fing man an, sich nach der Fülle des Heiligen Geistes auszustrecken oder Gott im Glauben darum zu bitten. Wir sehen selbst bei Paulus, er erwähnt in einem seiner Briefe und stellt fest, es beten nicht mehr alle in Sprachen. Es beten nicht mehr alle in neuen Zungen. Ein Kapitel weiter sagt er dann, ich will aber, dass alle in Sprachen beten. Ich will, sagt er, dass alle in Sprachen beten. Weil wer in Sprachen betet, wir haben ja in der Bücherstube so ein kleines Heft, 10 Gründe für das Sprachenreden. Ein Punkt zum Beispiel ist der, dass wer in einer Sprache redet, auferbaut sich selbst. Ja? Und deshalb, wir sollten in neuen Sprachen reden. Ich für meinen Teil bete so gut wie nie in Deutsch. Ich bete fast nur in Sprachen. Deutsch fließt stark mit ein, wenn ich dann im Sprachengebet Rema-Worte empfange von Gott, die ich dann in deutscher Sprache ausspreche. Aber die Schrift sagt, Paulus sagt, dass wir alle Zeit im Geist beten sollen. Er sagt auch, dass wir Fürbitte tun sollen im Geist. Für ihn selber, für mich schreibt er, also für ihn und für alle Heiligen. Also wir beten auch für unsere Brüder und Schwestern. Wenn wir für sie in Fürbitte eintreten, beten wir im Geist. Denn wir wissen ja nicht, was wir jetzt gerade für Bruder und Schwester sowieso beten sollen. Da können wir manches beten und Gott sagt, das habe ich gar nicht vor, was du da betest. Lass doch bitte den Unsinn, halt bitte den Mund. Das nervt ja, sage ich jetzt. Aber wenn du in Sprachen betest, betest du immer im Willen Gottes. Da betest du immer gottgemäß. So, also diese Sprache gilt allen. Denn einer der Kirchenväter schreibt dann so im Bereich des 2., 3. Jahrhunderts, das Sprachenreden hat fast vollständig aufgehört. Man findet es kaum noch in den Gemeinden. So, wir wissen, unter Konstantin, dann wurde Kirche Staatskirche. Man brauchte jetzt auch nicht mehr, sage ich jetzt mal fast ein bisschen sarkastisch, so den Heiligen Geist, denn man hatte ja jetzt den Schutz der Obrigkeit, sogar des Kaisers, der die Christen schützte. und du bekamst sogar dann nur einen guten Job, wenn du auch Christ wurdest. Also es fand nicht mehr durch Buße und Wiedergeburt ein Christsein statt, sondern indem man ganz einfach namensmäßig sich Christ nannte oder Christ genannt wurde, ohne gläubig geworden zu sein. Und so verkam denn das gute Christentum, wie es am Anfang, wie es kennengelernt, so verkam es dann wirklich zu einer toten, irdischen, kraftlosen Institution. Petrus schreibt in Apostelgeschichte 5,32 noch, als er wieder zur Rechenschaft gezogen wird: Wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist ist Zeuge davon, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Wir sagten, die Welt, der ungläubige Mensch kann den Heiligen Geist nicht empfangen. So, wie gehorchen wir Gott? Indem wir Jesus aufnehmen, weil Paulus sagt, jetzt befiehlt Gott allen Menschen auf der ganzen Welt Buße zu tun und Jesus Christus in sein Leben aufzunehmen und ihm nachzufolgen. So, wer Jesus in sein Leben aufnimmt, der geht in den Gehorsam des Glaubens hinein, sagt Paulus, obwohl das ja nur der Anfang des Gehorsams ist. Denn jetzt sagt Johannes dann auch in seinen Briefen, wir sind jetzt verpflichtet, so zu leben wie Jesus. Und wir können es durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aus uns sind wir dazu nicht in der Lage, aber wir können es durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Ich spreche nicht von Fehlerlosigkeit oder dergleichen, nur dass das auch gleich einmal richtig gestellt ist. So, also sie empfingen den Heiligen Geist. Es gilt für euch, euren Kindern, alle, die ferne sind, die der Herr, euer Gott, noch herzurufen wird, Buße tun, sich taufen lassen, Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass es im Neuen Testament nur Pfingstgemeinden gab. Es gab nichts anderes. Es gab nur pfingstlich-charismatische Gemeinden. Etwas anderes gab es nicht. Im ganzen Neuen Testament findest du nur pfingstlich-charismatische Gemeinden. Jede Gemeinde war geisterfüllt. Jede Gemeinde redete in neuen Zungen. Die Gläubigen redeten in neuen Zungen. Jede Gemeinde operierte mit Zeichen und Wundern. Erst später, als es, wie gesagt, dann Staatskirche wurde, dann fing das an ohne Geistestaufe, wie die Kirchenväter ja dann auch schon bedauerten und dergleichen. Da fing es an. Aber im Neuen Testament sehen wir, dass es nur Gemeinden gab, in denen sofort auch mit den Gläubigen gebetet wurde. Nehmen wir ein Beispiel, zum Beispiel in Apostelgeschichte 8. Inzwischen wurde die Gemeinde in Jerusalem verfolgt und die Gläubigen wurden in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Man kann sagen, Gott sei Dank, denn so weitete sich die gute Nachricht des Evangeliums auf der Erde aus. Bis dahin hockten sie schön bequem in Jerusalem. Manche nehmen an, dass es so etwa 40.000 Mitglieder in der Jerusalemer Gemeinde damals gab. Wir wissen, da ist durch Saulus dann die Verfolgung, der dann Paulus wurde und so weiter. Apostelgeschichte 8, da heißt es jetzt, also die Verfolgung war geschehen, sehen wir Apostelgeschichte 7, oder lesen wir ab 8, Vers 1. An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmenge achtete einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt, und es war große Freude in jener Stadt. Ein Mann aber mit Namen Simon befand sich vorher in der Stadt, der trieb Zauberei und brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. Dem hingen alle vom Kleinen bis zum Großen an und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit den Zaubereien außer sich gebracht hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als Frauen. Interessanterweise, unter den Zuhörern gab es bestimmt viele Kinder, aber die wurden nicht getauft, weil es wird eine Glaubenstaufe praktiziert in der Bibel, Menschen, die selber eine Entscheidung für den Glauben treffen können. Über die Kinder müssen wir uns keinen Kopf machen, denn da hat Jesus ganz klar festgelegt, er sagt, lass die Kinder zu mir kommen, die Jünger sagen, Kinder weg, weg, und er sagt, nein, lass sie zu mir kommen, behindert sie nicht, verwehrt es ihnen nicht, denn ihnen, den Kindern, gehört das Reich Gottes. Also da müssen wir uns keinen Kopf machen, wir machen uns immer den Kopf, was wird denn mit den Kindern? Gott sagt, mach den Kopf über dich selbst. Was wird mit dir, der du entscheiden kannst, der du denken kannst, der du glauben kommst? Mach dir einen Kopf über deine eigene Lebenssituation, über dein eigenes Leben. Mach dir nicht einen Kopf über die Dinge, die als Ausweichmanöver sicherlich auch oft gelten, damit wir der Wahrheit widerstehen können. Und es wurden getauft Männer als auch Frauen. Auch Simon selbst glaubte, und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschehen, geriet er außer sich. Bis dahin hat er die Leute betrickst, heißt es, und die Leute gerieten außer sich. Jetzt sieht er, was durch die Kraft des Heiligen Geistes geschieht, jetzt gerät er außer sich. Er merkt, hier ist etwas Starkes, hier ist etwas Großes im Gange. Wir stellen fest, in Vers 12, dass die Leute dem Philippus glaubten. Steht das bei euch auch so? Dann ließen sie sich taufen. Sind diese Leute jetzt gläubig? Sind diese Leute jetzt gerettet? Kämen sie in den Himmel? Genau. Haben sie den Heiligen Geist? Nee. Nein. Nein. Sie haben den Geist Christi. Sie sind von neuem geboren. Aber sie haben nicht den Heiligen Geist. Denn, jetzt lesen wir Vers 14 weiter. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Hallo? In meiner Bibel steht, sie hatten ihn nicht. Okay? Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Petrus sagt, hey, du bist ein Mann mit einem verderbten Charakter, tue Buße, damit du nicht ins Gericht kommst. Wir sehen also ganz eindeutig, die Menschen wurden gläubig, wiedergeboren, sie wurden getauft, wurden der Gemeinde zugetan, aber sie waren noch nicht erfüllt vom Heiligen Geist. So, wenn wir wiedergeboren werden, dann ist das ein Werk des Heiligen Geistes in uns. Der Heilige Geist und das Wort Gottes bewirken in uns die Wiedergeburt. Das heißt, Licht wird in uns angeknüpft. Wir bekommen jetzt die Gesinnung Christi und den Geist Christi. Deshalb sagt die Schrift auch, wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Aber wenn wir uns bekehren, wiedergeboren werden, dann haben wir den Geist Christi empfangen. So, aber der Herr sagt, ich habe noch mehr für dich. Kraft für deinen Alltag. Kraft für Veränderung in deinem Leben. Du brauchst die Taufe im Heiligen Geist. Und wir sehen durch die ganze Schrift hindurch, dass das immer als eine, ich nenne es jetzt mal so, weitere Erfahrung oder manchmal zweite Erfahrung, eine weitere Erfahrung des Glaubens ist. Wir sehen, dass Paulus, wenn er unterwegs war oder Gemeinden gegründet wurden, die Leute wurden im Geist erfüllt. Als Paulus in Apostelgeschichte 19, das können wir vielleicht nochmal kurz lesen, ich will euch ja auch nicht mit Bibelstellen heute zubrettern. Apostelgeschichte 19, Vers 1, ich habe so gedacht, mein lieber Scholli, stell dir mal vor, du gehst heute in einen nicht pfingstlich, nicht charismatischen Hauskreis und deine erste Frage ist dort, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Also die meisten Christen würden dich wahrscheinlich dann gleich rausschmeißen. Ja, oder wir sagen, willst du Streit, willst du Stress? Oh, sage ich, ja, große Stress. Nein, okay, will keinen Stress. Aber guck mal, was Paulus hier macht. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen, Also er wusste jetzt gar nicht, was das für Jünger jetzt so in dem Sinn waren, aber scheinbar doch Jünger Jesu. Er fand einige Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Nachdem ihr gläubig geworden seid? Nachdem ihr gläubig geworden seid? Wir sehen, es ist eine besondere Erfahrung, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Habt ihr ihn empfangen, nachdem ihr seid gläubig? Und dann kommt es, dann stellt sich heraus, dass bei ihnen noch manches andere in Verzug ist. Sie aber sprachen: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme. Das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, stellte sich eine riesige Taufdiskussion ein und man überlegte, ob dieser Taufbefehl in der heutigen Zeit noch akzeptabel, relevant wäre oder ob es nicht eine andere Schleichmöglichkeit gäbe. Habt ihr das auch so gefunden? Ja? Nee, was steht da? Lass uns nochmal richtig, was steht denn da richtig? Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Auch sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? So, das ist, wir sehen also Apostelgeschichte 8, auch ich habe zwei Bereiche genommen. Wir sehen, dass die Apostel hörten, die sind gläubig geworden, die haben sich taufen lassen, die gehören jetzt zur Gemeinde, die sind Jünger Jesu. Habt ihr den Heiligen, und sie haben noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Sie wussten, hier müssen wir gerade nochmal besonders mit ihnen beten, ihnen die Hände auflegen, damit sie vom Heiligen Geist erfüllt werden. So, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, in den ganzen Gemeinden, überall ist das Charismatische zu Hause, das Pfingstliche zu Hause, Sprachenreden, Weissagen, Zeichen, Wunder und dergleichen, das ist dort zu Hause. Und das ist dann im Laufe der Kirchengeschichte verloren gegangen, obwohl ja Gott immer wieder es auch geschafft hat, Leute zur Wahrheit hinzuführen im Laufe der Kirchengeschichte. Das wäre aber ein zu weites Feld, wenn wir denken, die Waldenser, Hugenotten und so weiter, Gruppierungen außerhalb der Kirche, die es gab, die immer wieder gewaltige Aufbrüche erlebten. Allein wenn wir denken an die Hugenotten in der Provinz Südfrankreich, es waren blühende Dörfer, blühende Orte, ein blühender Landstrich. Und damals hat die katholische Kirche dann gesagt, wir machen dem ein Ende, wir machen Schluss damit. Die katholische Kirche hat dann in diese Hugenottendörfer und Orte Soldaten geschickt und hat angeordnet, dass die hugenottischen Gläubigen umgebracht werden sollen. Wenn du die Geschichte der Hugenotten liest oder auch Berichte aus dieser Zeit, es gibt Bücher darüber, dann stellst du fest, dass die Soldaten also in die Häuser eindrangen und dass die Frauen und Männer auf die Straße und die Kinder auf die Straße getrieben wurden und die katholischen Soldaten schlachteten sie ab. Frauen, die schwanger waren, denen wurde der Bauch aufgeschlitzt, das Kind fiel auf die Straße und wurde dann getötet. Also es war ein grausames Gemetzel, das da stattfand. Ein ganz Teil der Hugenotten konnten fliehen. Eine der Zum Beispiel Neu-Isenburg hier, das war eine reine Hugenottensiedlung. Von daher haben wir auch diese Namen Dupont, Dequy und so weiter. Das kommt alles aus dieser Zeit zum Beispiel nur. Und wenn wir das anschauen, immer wieder geschah Verfolgung. Was aber auch geschah, ich habe Berichte gelesen aus dieser Zeit der Hugenotten, da gab es zum Beispiel auch Leute, die sich vom Heiligen Geist warnen ließen. Also eine Familie schreibt zum Beispiel, dass sie in ihrem Haus sind und in der Kinderkrippe, also im Kinderbettchen, liegt das Baby, das kleine Kind. Und dieses kleine Baby, das normal noch nicht sprechen konnte, fängt an zu weissagen und sagt der Familie, dass sie dringend das Haus verlassen sollen, dass große Gefahr droht und sie sich nur beeilen sollen und verschwinden sollen. Die Familie gehorcht dem, nimmt das Baby, packt ein paar Habseligkeiten, verlässt das Haus, geht auf die Flucht und kurz danach kamen dann die katholischen Soldaten und metzelten dann diesen Ort nieder. Wir sehen also Geistesgaben, die immer wieder da sind und wo der Heilige Geist auch sein Volk warnen will und auch sich bezeugen will und kundtun will, ganz besonders auch in unserer Zeit, wenn wir denken an die Gabe der Weissagung, wo die da ist, das prophetische Reden, wo der Herr sagt, zur Auferbauung, zur Ermutigung und auch zur Tröstung. Also wir sehen hier, gerade auch in der Apostelgeschichte immer wieder, lies sie nochmal durch, du merkst immer wieder ganz klar, im Neuen Testament gibt es charismatische Pfingstgemeinden, wie immer du es willst. Etwas, was wir heute alles kennen, gab es nicht. Es gab nur eine Richtung und das war geisterfüllte, geistbegabte Gemeinde durch den Heiligen Geist. Diese eine Richtung gab, erst später verflachte das denn. Dann kam vor etwas über 100 Jahren dann die Pfingstbewegung auf, zu der wir hörten, ich habe euch erst ja ein paar Dinge schon gelesen, worüber die Presse gerade auch im Moment berichtet und sich mit befasst. Und wir gehören mit zu dieser ganzen Linie. Wenn wir schauen, in manchen Ländern ist die Pfingstbewegung so stark, dass die katholische Kirche total zurückgedrängt wurde und teilweise bis 40% der Bevölkerung inzwischen pfingstliche, charismatische Leute sind. Ein gewaltiger Aufbruch. Ich habe so gedacht, für mich ist das fast so wie noch ein Zeichen der Wiederkunft Jesu, möchte ich mal sagen, für mich persönlich jetzt. So, wenn wir denken, am Anfang gab es nur pfingstlich-charismatische Gemeinden. Und was die Kirchenhistoriker und sonstige Statistiker uns sagen, ist, dass in ein paar Jahrzehnten die Pfingstbewegung die größte Kirche, die stärkste Kirche dieser Welt wird. Das heißt, den dominierenden Ton wird die pfingstlich-charismatische Gemeinde auf dieser Erde angeben. So, zurzeit vielleicht etwas zu den Zahlen. Die katholische Kirche hat 1,1 Milliarden Kirchenmitglieder. Die Pfingstbewegung, zu ihr gehören etwa so 700 Millionen, wie gesagt 685 manche sagen 800 Millionen, aber so in dem Dreh, sagen wir um die 700 Millionen etwa, die zur Pfingstbewegung gehören. Das heißt, sie ist die zweitgrößte Kirche der Welt geworden innerhalb von etwas über 100 Jahren, 106 Jahren. Ist sie die größte Kirche, also die zweitgrößte Kirche der Welt geworden. Danach kommen dann die evangelisch-lutherischen Kirchen mit etwa 280, knapp 300 Millionen. So, außer in Deutschland, da sind wir noch ein bisschen in der Minderheit. Aber es geht auch nicht um Minderheit oder Mehrheit. Es geht darum, was machen wir mit unserem Erbe? Was machen wir mit unserem Zeugnis? Leben wir unseren Glauben? Leben wir, dass wir das in der Kraft des Heiligen Geistes, leben wir das, was der Herr uns geschenkt hat. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass der Heilige Geist, wenn er kam, dann geschah Veränderung. Wir lesen das sogar schon im Alten Testament, im 1. Samuel 10, Vers 6. Da sagt der Samuel zum Saul, der König werden sollte, der Heilige Geist wird über dich geraten und du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Vers 9 in 1. Samuel 10 heißt es denn, und der Heilige Geist kam über Saul und sein Herz wurde verwandelt. Wir haben Verwandlung erlebt, Veränderung erlebt. Was das Erschreckende beim Saul ist, dass diese Verwandlung bei ihm nur kurze Zeit anhält. Ich glaube, nur ein paar Tage sogar. Sie hält nur kurze Zeit an und er fällt total in das alte Leben zurück. Er fällt in das Leben zurück, das er lebte, ohne die Veränderung durch den Heiligen Geist. Wir sehen also auch, oder schauen wir uns unsere Gemeinden an, schauen wir uns unsere Gemeinde an, schauen wir uns das christliche, pfingstlich-charismatische Umfeld in Deutschland an, dann stelle ich mir die Frage, wir haben Veränderung erfahren, als wir von neuem geboren wurden und als wir vom Heiligen Geist erfüllt wurden, aber was ist davon in unserem Leben übrig geblieben? Sind diese Dinge irgendwo verschütt gegangen oder haben wir sie wieder eingetauscht gegen alle möglichen Dinge, Ideen oder vielleicht sogar gegen Bitterkeit, Unvergebenheit und dergleichen? Das ist eine Frage, die wir uns gerade auch an Pfingsten stellen sollten. Was machen wir mit dieser Kraft, die so verändert? Wir sehen den Petrus und die Jünger. Sie sitzen nach der Auferstehung Jesu, nach Kreuzigung und Auferstehung, sie sitzen in verschlossenen Räumen, haben ständig Angst, dass sie irgendwo erwischt werden könnten und umgebracht werden. Und sie verstecken sich. Aber dann, als Pfingsten geschah, als sie erfüllt wurden vom Heiligen Geist, Da gehen die mitten auf die Straße raus, sie fangen an zu predigen, sie fangen an, den Menschen klarzumachen, ihr habt diesen Christus mit hingerichtet, ihr seid mitverantwortlich. Sie predigen und dann, wir wissen, sie werden eingesperrt, sie werden geschlagen und man will ihnen den Mund verbieten. Und Petrus sagt, geht nicht, wir können nicht mehr schweigen von dem, was wir erlebt haben, von dem, was wir gehört haben, was wir gesehen haben und was unsere Erfahrung ist. Als sie geistgetauft wurden, wurden sie andere Männer und Frauen, sie waren nicht mehr einzuschüchtern. Sie lebten einen gottgewollten Lebensstil. Sie fingen an, sich um die Bedürftigen, um die Armen zu kümmern, um die Verlorenen zu kümmern. Und sie waren beliebt bei dem ganzen Volk, wenn du die Apostelgeschichte anschaust. Der Heilige Geist, wenn er in unser Leben kommt, dann ist er ein Geist, der unser Leben verändert und auch immer weiter verwandeln will. Die Frage ist, lassen wir es zu? Oder sind wir wieder in Status quo zurückgefallen? Sind wir wieder in kirchliche Aktivität zurückgefallen? Wie ist es mit unserem Zeugnis, mit unserer Liebe zum Nächsten? Der Paulus sagt dem Timotheus, wir müssen das in uns bewahren. Bewahre das Schöne an, 2. Timotheus 1,14, kannst du dir notieren. Bewahre das Schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Hallo, in uns, wenn wir Geist erfüllt sind, wohnt der Heilige Geist. Hallo? In uns wohnt der Heilige Geist. Er sagt in Römer 8, 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein, der kann auch nicht den Geist empfangen, ist klar. Jakobus 4, 5, oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Der Heilige Geist in uns ist ein eifersüchtiger Geist. Und dieser Heilige Geist sagt, hallo zu, hör mal zu, du mein Tempel, Herbert, oder du mein Tempel, wer immer du bist, ich will dich mit niemandem teilen. Du hast zugestimmt, dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes werde. Paulus sagt im Korintherbrief, wisst ihr denn nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? In uns wohnt der Heilige Geist, die wir erfüllt wurden von dem Heiligen Geist. Ich habe in der Idea-Ausgabe, ich meine, es ist die letzte Idea-Ausgabe, Nummer 20, vom 15.05., genau, vom 15.05. dieser Woche, letzter Woche, Seite 3, da gibt es immer so einen Gastkommentar, der dort geschrieben wird. Diesen Gastkommentar hat eine evangelische Theologin geschrieben. Sie ist Pastorin der Hannoverischen Landeskirche und Familientherapeutin, das Luitgardis Parasie aus Nordheim bei Göttingen. Sie hat in diesem Gastwort Folgendes geschrieben und ich habe gedacht, spiegelt das nicht so typisch auch schon ein Teil unserer Gemeinde oder unserer Gemeinschaften wider? Ich lese euch mal diesen Gastkommentar, den sie schrieb. Liebe Leserin, lieber Leser, so schreibt die Frau Pastorin der Hannoverschen Landeskirche, unser Freund war Christ geworden. Also sie spricht von einem ihrer Freunde. Irgendwann besuchte er die örtliche Baptistengemeinde. Damit sage ich, ich lese einfach den Artikel. Ich bewerte nicht die Gemeinde, wir zeigen nicht auf Finger, aber das ist der Artikel. Irgendwann besuchte er die örtliche Baptistengemeinde, nachdem er Christ geworden war. Auf einmal klopft ihm jemand von hinten auf die Schulter, ein Kollege. Es stellt sich heraus, dass er jeden Sonntag in dieser Gemeinde sitzt. Unser Freund war fassungslos. Seit 20 Jahren arbeiten wir zusammen, sagt er. Nie hat er eine Silbe darüber verloren, dass er Christ ist. Und man hat es auch nicht gemerkt. Er ist oft so unfreundlich zu Kunden. 20 Jahre Christ sein, undercover im Geheimen. Das Gegenteil von Pfingsten. Ich sage, wir müssen die Finger zeigen. Was machen wir, die wir uns Pfingstler, geisterfüllt nennen? Was machen wir? Was machen wir? Wissen deine Nachbarn, dass du Christ bist? Wissen es die Arbeitskollegen? Wissen sie das? So, sie schreibt weiter. Denn die 20 Jahre Christsein undercover im Geheimen, das Gegenteil von Pfingsten, denn die Jünger damals in Jerusalem konnten ihren Mund nicht halten. Es hatte sie umgehauen. Jesus lebt, sein Geist ist in uns. Sie waren besoffen vor Glück. Ihre Predigt ist fundamental und einfach. Jesus gekreuzigt, gestorben und auferstanden für euch. Kehrt um und glaubt an ihn. Das schlug ein. 3000 Leute bekehrten sich. Die gewaltigste religiöse Bewegung der Weltgeschichte nahm ihren Anfang. Und heute besuchen Sie mal in einer deutschen Stadt den Gottesdienst. Es kann passieren, dass sie am Eingang nicht begrüßt werden, dass in der Predigt die leibliche Auferstehung in Frage gestellt wird oder dass die Predigt rechtgläubig, aber völlig weltfremd ist. Dass sprachlich unmögliche alte Choräle gesungen werden, in denen sich Brust auf Lust reimt. Oder flache englische Lobpreislieder dreimal hintereinander. Und dass kein Mensch weder vorher noch nachher mit ihnen spricht. Das habe ich alles erlebt. Es geht auch anders. Zum Beispiel in London. Holy Trinity, heilige Dreifaltigkeit, Brompton, der Wiege des Alpha-Glaubenskurses. Junge und alte Menschen füllen die anglikanische Kirche. Einige tragen einen roten Anstecker, darauf steht Host, Gastgeber. Sie kümmern sich aufmerksam um Besucher, schleppen Stühle, händigen Infoblätter aus, bringen Kaffee, fangen Gespräche an. Man fühlt sich willkommen. Im Gottesdienst, in den Aktionen steckt die Dynamik von Pfingsten. Zur Fußball-WM etwa veranstaltete die Gemeinde eine große öffentliche Übertragung und lud Obdachlose zum gemeinsamen Gucken und Essen ein. Klar, mit etwas Glück findet man solche Kirchen auch in Deutschland. Pfingsten kann auch ins Berufsleben reichen. Wir hatten gerade Streit mit einem Geschäftspartner, erzählt mir eine Mitarbeiterin aus meiner Kirchengemeinde. 2 Tage später treffe ich ihn wieder, sagt sie, und er fragt, ist alles okay? Ich hoffe, Sie sind nicht nachtragend. Ich sage, nein, bin ich nicht. Mir hilft, dass ich jeden Tag das Vaterunser bete. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Der war platt. Und ich glaube, er denkt darüber nach. Ich werde solche Gelegenheiten, von Gott zu erzählen, ab jetzt häufiger nutzen. Der Heilige Geist wird sich um die Wirkung kümmern. Denn der Schwung von Pfingsten trägt bis heute. Wir sehen. So, was machen wir mit dem, was Gott uns geschenkt hat, was Gott uns gegeben hat? Ich meine, du musst hier nicht jeden Tag das Vaterunser beten. Ich habe eine viel einfachere Lösung. Ganz einfach, ich habe mich entschieden, in Liebe zu wandeln. Und was sagt die Bibel? Wer in der Liebe wandelt, was macht er, wenn ihm etwas Böses geschieht? Hallo? Der rechnet das Böse nicht zu. Das heißt, ich rechne es dir gar nicht zu. Die Tage bekam ich wieder eine Nachricht von jemandem und die Person sagt, Herbert, ich wollte dich um Vergebung bitten in der und der Sache, das und das. Ich hoffe, ich habe dich nicht gekränkt oder beleidigt. Ich muss sagen, da ich es nicht zurechne, ich habe zurückgeschrieben, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Denn ich habe dir nicht zugerechnet, also kann ich weiß nicht, wovon du redest. Also sage ich, behalte Frieden in deinem Herzen. Der Punkt ist, wenn wir im Alltag leben, mit unseren Arbeitskollegen, in der Familie, in der Gemeinde, was machen wir auch in unserem Erleben der neuen Geburt? Johannes sagt, wer aus Gott geboren oder der Beweis, dass wir aus Gott geboren sind, ist, wir lieben die Brüder und die Schwestern. So, verstehst du, für mich, ich sitze da nicht und bete Vater unser, damit bloß nichts an mich rankommt. Nein, ganz einfach, ich habe eine Entscheidung getroffen, du kannst mich beleidigen, ich werde es dir nicht zurechnen. Und wenn ich es dir nicht zurechne, weißt du, was das bedeutet? Ich erwarte von dir keine Entschuldigung. Du bist mir nicht schuldig. Egal, ob mich einer beleidigt, mich kränkt oder anstupst, ich rechne es nicht zu. Ich habe die Entscheidung getroffen, du kannst mir sagen, was du willst, du kannst über mich reden, wie du willst. Ich erwarte von dir keine Entschuldigung. Ich erwarte nicht von dir, dass du dich entschuldigst. Warum? Weil ich es dir grundsätzlich nicht zurechne. Und wenn ich dem anderen etwas nicht zurechne, dann hat der andere keine Schulden bei mir. Verstehst du? Das ist ganz einfach. Damit, und selbst wenn manchmal Dinge kommen, es passiert, es geht an dich ran und sagt, wow, es gibt Dinge, die massiv sind, wo du sagst, das könnte mein Herz kränken. Und jetzt stehe ich vor der Entscheidung und sage, wow, das muss ich jetzt mal verarbeiten. Nein, selbst wenn so etwas passiert, so etwas Massives, mein erster Satz ist, ich rechne es nicht zu und ich erwarte von dieser Person keine Entschuldigung. Wenn du Entschuldigung erwartest von anderen Personen, dann wirst du erleben, dass sie sich nicht entschuldigen werden und dass man dich mit dem gleichen Maß bemessen wird. Denn wie ihr wollt, dass ihr euch die Leute tun, so tut ihr ihnen auch. Versteht ihr? Es beginnt ein Teufelskreislauf. Aber was sagt 1. Korinther 13? Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe ist nicht neidisch. Sie freut sich, wenn der andere mehr hat als du selber. Verstehst du? Also, Wenn ich in Liebe wandle, bin ich ein vergebender Mensch, der niemals von anderen Vergebung oder Entschuldigung erwartet. Hallo? Und das musst du entscheiden. Das ist eine Entscheidung, die du selber treffen musst. Man kann mich kränken, man kann mich beleidigen, aber ich werde es niemandem mehr zurechnen. Und du lebst in absoluter Freiheit. Und oft kommen Leute, oder was heißt oft, aber manchmal kommen Leute, Mensch, Herbert, da habe ich einen dummen Spruch dir gegenüber losgelassen. Und ich muss sagen, da ich damit abgeschlossen habe, gekränkt oder beleidigt zu sein, sage ich, ich kann mich im Moment, oft ist es so, ich kann mich nicht erinnern im Moment, aber ich sage, dir ist vergeben. Eigentlich kann ich dir nichts vergeben, da ich von dir keine Entschuldigung erwartet habe. Verstehst du? Somit ist der andere frei. Und ich gehe frei den Weg. Aber ich erlebe, seit ich das tue, seit ich also nicht mehr von anderen Entschuldigungen erwarte, seitdem entschuldigen sich ständig Leute, wenn sie irgendwo schiefgelaufen sind. Vorher war das nicht der Fall. Verstehst du, ein ganz neues Leben beginnt, wenn wir nicht mehr zurechnen. Ich rechne das Böse nicht mehr zu. Hast du die Liebe Gottes empfangen? Ist die Liebe Gottes ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist? Willst du die Liebe Gottes fließen lassen? Sie fließt, indem du sagst, ich verrechne niemandem mehr was Böses zu. Der kann auf meinen Schuh rotzen, der kann an mir vorbeigehen und mich nicht grüßen, der kann machen, was er will. Ich rechne das Böse nicht zu. Ich rechne das Böse nicht zu. Ich rechne das Böse nicht zu. Die Liebe lässt sich nicht kränken. Ich nehme nicht mehr Kränkung an. Ich lasse mich nicht kränken. Ich weigere mich, gekränkt zu werden. Verstehst du? Das ist biblischer Lebensstil. Das ist Heilig Geist erfüllter Lebensstil. Das ist in Liebe Gottes Leben Lebensstil. Alles andere ist außer Kraft, tote Hose. Und ich wünsche dir ein Pfingsten. Ich wünsche dir wieder, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Und die Kraft Gottes, lass mich das noch einflechten, sie kann in deinem Leben nicht fließen, wenn du in Unvergebenheit lebst. Kann sie nicht fließen. Dann musst du in deiner Kraft laufen. Und dann, was hat Jesus gesagt? Der Heilige Geist wird auf euch kommen, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Dazu haben wir den Heiligen Geist empfangen. Kraft für unser Leben, für unseren Alltag. Kraft, Zeugen zu sein. Wenn du Jesus Christus nicht bezeugst in der Öffentlichkeit, brauchst du keinen Heiligen Geist. Dann sollte der Herr ihn dir lieber wieder zurückziehen. Verstehst du? Er tut es nicht. Aber wenn wir haben den Heiligen Geist bekommen zu einem bestimmten Zweck, Kraft für unser Leben und Zeuge, ihr werdet meine Zeugen sein. Und natürlich, ich sagte erst schon, Auferbauung und dergleichen. Lass mich noch mal lesen als letzten Punkt auch in Bezug auf uns. Auch wenn wir krank sind oder körperlich schwach sind. Was sagt die Bibel? Wer in Sprachen betet, der wird in seinem Körper erfrischt. Dessen Seele wird erfrischt. Könnt ihr das kleine Heftchen euch mal anlesen. So, oder der lädt sich selbst auf, baut sich selbst auf. Was ja noch ist, wer in Sprachen betet, der bewirkt ja Heilung damit. Weißt du, es ist so erstaunlich, wie Gläubige sich oft verhalten, wenn sie krank werden. Also normalerweise könnten wir hergehen und sagen, mich hat's jetzt erwischt, ich bin irgendwie krank geworden, wie auch immer, wodurch auch immer, warum auch immer, spielt jetzt erstmal gar keine Rolle. Ich bin krank geworden. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Die meisten Christen, sie legen sich dann ins Bett oder setzen sich in den Krankenstuhl und dann sagen sie, oh, ich fühle mich so schlecht. Ich bin so krank. Das ist voll Gottes Wort, ne, übrigens, ne, was man dann spricht. Ne? Ich bin so fertig. Ich bin krank. Hoffentlich wird es nicht schlimmer. Naja, stimmt, Opa ist dran gestorben. Schlimm. Oh, oh. Ich habe auch gesehen, neulich in der Gemeinde, der hatte das Gleiche. Dem ging es auch noch schlimmer, als mir geht. Wahrscheinlich werde ich bald da sein, wo er ist. Mach dir keine Sorgen, du kommst dahin. Mach dir keine Sorgen, du kommst dahin. Du wirst krank werden. Was sagt die Bibel, wenn jemand in Not ist, was soll er machen? Er soll Gottes Wort sprechen. Verstehst du? Wenn du da im Bett liegst und vielleicht Fieber hast oder krank bist, dann ist dir nicht groß danach, Bibel zu wälzen und zu beten. Kann man verstehen. Aber du hast ja auch vieles gelernt. Aber bevor du da im Bett liegst und sagst, bin so krank, es wird immer schlimmer. Schatzi, bring die Wärmflasche. bring die Eisbeutel. Ich bin schon fix und fertig. Verstehe, bevor sich so fertig zu machen, könntest du doch genauso im Bett liegen. Herr, ich bin schlapp, aber du bist mein Arzt. Du richtest mich wieder auf. Danke, Jesus, dass du mich gesund machst. Und wenn dir nichts mehr in Deutsch einfällt, weil dein Hirn vielleicht so überhitzt ist, dann kannst du hergehen und das Hirn freie sprechen. Vielleicht kannst du gar nicht, weil du so schwach sagst, Herr, aber ich bin so, ich kann nur ein Sätzchen sprechen noch in Sprachen. Vergleiche mal. Du sagst da, oh, Rabushakara. Da fängt schon sofort was an zu wirken. Sofort wirkt jetzt was in dir. Ich glaube das. Ich erlebe das. Rabushakara barabashu. Du kannst aber auch sprechen, hoffentlich wird es nicht schlimmer. Das ist stressig. Sprich doch lieber was Vernünftiges. Das Vernünftige ist, das Gottgemäße zu sprechen. Ich lese euch nochmal den Flyer, könnt ihr euch ja mitnehmen, liegt am Ausgang. Gehirnspezialisten haben ja festgestellt, ich lese es nochmal, gerade für deine Gesundheit. Dr. Carl Peterson von der Oral Roberts Universität in Tulsa, Oklahoma, ist ein Gehirnspezialist. Er forscht auf dem Gebiet der Beziehung von Sprachengebet, also Zungengerede, und dem menschlichen Gehirn. Er entdeckte erstaunliche Zusammenhänge. Durch Forschung und Tests fand Dr. Peterson heraus, dass beim Gebet in neuen Sprachen unser Gehirn einzigartige Aktivitäten aufweist. Während wir nämlich in Sprachen beten, schüttet unser Gehirn zwei chemische Substanzen aus, die in unseren Blutkreislauf gelangen und die Effektivität unseres Immunsystems um 35-40% steigern. Dies fördert Heilung in unserem Körper. Erstaunlicherweise wird dieser Vorgang von einem Teil unseres Gehirns gesteuert, von dem man bisher annahm, dass er keinerlei Funktion hat. Nur beim Sprachengebet tritt er in Aktion. Sollten wir nicht, um mit Paulus zu sagen, alle mehr in Sprachen reden als bisher? Verstehe, rede in neuen Sprachen. Bevor du sagst, ich glaube, ich kriege die Kurve nicht, kannst du doch sagen, oh Rabashukatabarabasa, Boroshokorobosa. Ist doch viel einfacher. Und du sagst, oh Mann, ja, ich bin krank. Der Älteste ist in Urlaub, der andere ist ungläubig, der andere hat keinen Bock, was mache ich denn jetzt? Jesus ist verreist, was willst du machen? Ist auch fort. Den gibt es auch nicht mehr. So, du kannst für dich selber beten, indem du Gottes Wort sprichst. Sprüche 4:20-22. Das Wort ist Medizin. Und wenn wir in Sprachen beten, wird unser Immunsystem gestärkt und wir beten im Rabushakarabasai. Sofort fängt an, etwas in uns zu geschehen, an Gesundheit. Verstehst du, warum der Teufel nicht möchte, dass Leute in Sprachen reden? Verstehst du, warum der Teufel den Leuten beigebracht hat, nicht, damals in der Urgemeinde war alles vorbei? Weil er weiß, wenn wir in Sprachen beten, dann sind wir dynamisch, dann sind wir kraftvoll. Da kommt Leben in uns hinein, in unsere toten und alten Knochen oder jungen Knochen. Da kommt Leben rein, da kommt Energie rein in unseren Körper. Da kommen wir in einer Kraft Gottes leben, in Vergebung leben, in Verzeihung leben, in Nichtzurechnen leben. Wir können das, wir müssen uns nur dazu entscheiden. Wir können wirklich einen Weg einschlagen, wo wir sagen, ich bleibe an der Quelle meiner Gesundheit. Der Herr ist mein Arzt, der mich gesund macht. Rabushakarabara. Weißt du, du kannst dir selber die Hände auflegen und für dich beten, wenn du zu Hause bist. Dann brauchst du nicht Angst haben, dass jemand in deine unaufgeräumte Bude kommt. Also mach es selber für dich, verstehst du? Ich denke an Smith Wigglesworth, als er in den nordischen Ländern unterwegs war, irgendwo Dänemark, Norwegen, Schweden, ich weiß es nicht mehr genau, ihr könnt es in seinem Buch nachlesen. Da hat die Regierung verboten, weil er betete immer mit den Kranken und es kamen ja Tausende in seine Gottesdienste. Und die Regierung hatte verboten, in unserem Land dürfen sie nicht mit den Kranken beten, sie dürfen ihnen nicht die Hände auflegen. Das ist in unserem Land nicht erlaubt. Und da hat Smith Wigglesworth gesagt, hört zu Leute, ich darf ja mit euch nicht beten, aber wir machen Folgendes, ihr legt euch alle heute selber die Hände auf und ich spreche ein Gebet und ihr betet für euch und ihr werdet gesund werden, ohne dass ich euch berühre. Sie taten das und scharenweise wurden die Leute geheilt. Warum kannst du nicht zu Hause in deinem Bett liegen? Oh, Sharabakatabarabashu. Robokorobosandarabasiatai. Ich weiß, dein ungläubiger Ehemann wird sagen, jetzt ist er im Delirium. Fantasiert schon. Es dreht ab. Nein, ist doch ganz egal, was die Leute denken. Weißt du, außerdem Probleme mit Sprachenreden haben nur Gläubige, die falsch gelehrt worden sind. Denn Sprachenreden ist ein Zeichen für die Ungläubigen, sagt 1. Korinther 14. Die Sprachen sind gegeben als Zeichen für die Ungläubigen. Und dann steht nach diesem Satz, steht in unserer Bibel, was ist, wenn ihr denn zusammenkommt und allen Sprachen redet, werden sie dann nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Da haben unsere Bibelübersetzer einfach ein Fragezeichen hingemacht, wo kein Fragezeichen ist. Der Kontext sagt doch, die Sprachen sind als Zeichen für die Ungläubigen. Wenn ihr zusammenkommt und in Sprachen betet, die Ungläubigen werden nicht sagen, ihr seid von Sinnen. Warum? Weil es ein Zeichen für sie ist. Es ist ein Zeichen für sie. Und wir denken daran, manchmal haben wir auf der Straße in Sprachen gesungen und gebetet und was passierte? Leute sagten, was ist das für eine Sprache? Können wir die CD kaufen? Dann haben wir gesagt, nein, das ist eine Himmelssprache, gibt es keine CD von. Ja, dann wie kriegt man das? Man muss Buße tun, sich bekehren, Jesus aufnehmen, dann wird man erfüllt vom Heiligen Geist. Da haben Leute sich aufgrund dessen ganz einfach bekehrt. Ich schließe, als vor 3 Jahren, vielleicht 4 Jahren, ein Teil am Wog saßen, da hatten gerade Jugendliche randaliert. Und irgendwie waren ein paar unserer Leute dorthin gelangt, saßen auf der Wiese und haben Gitarre gespielt und haben in Sprachen gesungen und den Herrn angebetet. Die Polizei, die gerufen worden war wegen der vorherigen Platzbesucher, die Polizei kam und hat dann gefragt, was das, die Musik, diese Lieder, das Singen wäre so toll, gibt es darüber, habt ihr eine CD davon, habt ihr eine Musik davon? Nein, das ist eine Sprache vom Himmel. Dann haben sie ihre Scheibe runtergedreht, haben im Auto gesessen und haben weiter zugehört. Warum? Die Sprachen sind als Zeichen für die Ungläubige. Nur Leute, die man falsch instruiert hat, denen man gesagt hat, da ist was Falsches, da kriegst du was Falsches, die also mit diesen Ansichten dem Teufel auf den Leim gegangen sind, die haben Angst, die glauben das, aber wir haben etwas anderes erlebt. Amen. Der Heilige Geist ist in unser Leben gekommen. Wir haben Kraft in unserem Leben bekommen. Wir können in der Kraft Gottes gehen. Wir können in der Kraft Gottes lieben. Wir können in der Kraft Gottes leben. Wir können in der Kraft Gottes Gesundheit erfahren. Wir können in der Kraft Gottes das Böse nicht mehr zurechnen. Wir können in der Kraft Gottes einfach uns nicht mehr kränken lassen. Wir sind großzügig, wie wir es erfahren haben, dass Jesus mit uns ist. Jesus rechnet uns nicht zu. Der hätte jeden Tag Beleidigung, wenn er uns nur anguckt. Grund zur Beleidigung, wenn er uns nur anguckt, richtig? Wenn er uns anguckt, wir sagen, der müsste den ganzen Tag mit einer Flop rumrennen. Wenn er uns mal anguckt, der müsste den ganzen Tag rumrennen. Jetzt tun Sie mein Wort nicht. Ich habe gesagt, Sie sollen das Wort sprechen, dann werden Sie gesund. Und jetzt sprechen Sie nicht mein Wort. Sie sprechen jetzt, Opa starb, ich sterbe auch. Oma starb früher, dann sterbe ich auch früher. Wir beleidigen Gott. Die ganze Zeit wird der Heilige Geist beleidigt. Wenn wir nicht vergeben, beleidigen wir den Heiligen Geist. Wenn wir sagen, Krankheit ist von Gott, beleidigen wir den Heiligen Geist. Wenn wir gegen das Wort Gottes sprechen, beleidigen wir den Heiligen Geist. Und wenn wir dann noch geistliche Eindrücke von ihm haben, angeblich, dann frage ich mich, ob die immer so sauber sind. Denn ich möchte sie dann nicht unbedingt bekommen. Ich möchte gerne Worte des Geistes, Eindrücke vom Himmel, Geistesgaben erleben von Menschen, die sagen, ich lebe mit dem Herrn. Ich lebe in Vergebung, ich lebe in Großzügigkeit, ich rechne nicht mehr so, ich lebe in diesen Dingen, ich liebe meine Brüder und Schwestern. Und verstehst du, ich kann dir ganz ehrlich sagen, der Aufruf gerade auch, wer hilft da beim Aufbau, bei der Taufe, wenn du in die geistliche Welt hineingeschaut hättest, dass sich keiner meldet zum Aufbauen helfen, da kannst du, die Engel haben den Kopf geschüttet. Die Engel haben gesagt, ich kapier's nicht. Die Engel haben gesagt, ich krieg's nicht in den Kopf. Alles haben sie geschenkt gekriegt, umsonst, und lassen sich nicht bewegen, ein paar Tische aufzustellen. Ich krieg's nicht in den Kopf. Der Heilige Geist ist da und denkt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das heißt, wir leben außerhalb der Kraft Gottes. Und ich will dir etwas sagen. Theologisch zu wissen, was alles dir gehört, ist eine Sache. Aber wenn du das nicht lebst, dann bist du ärmer dran als jemand, der nichts weiß. Dann bist du ärmer dran als jemand, der nichts weiß. Lass uns, was wir erkannt haben, leben. Amen. Lass es uns leben. Lass es uns leben. Der Heilige Geist, die Bibel sagt, wo wir helfen sollen, mitstützen sollen, mit Hand anlegen sollen im Werk des Herrn. Und wir tun es nicht, dann beleidigen wir den Heiligen Geist. Dann beleidigen wir den Herrn. Und die Engel sagen, ich krieg die Tür nicht zu. Heute ist Pfingsten. Wollen wir einen anderen Kurs einschlagen? Ein Kurs des Dienens, des Vergebens, der Hilfsbereitschaft, des Zeugnisses, des Lebens in der Kraft. Du kannst heute Abend zum Herrn kommen und sagen, auch wenn du im Internet mir zuhörst, dann kannst du sagen, Herr, es tut mir leid, wo ich diese Kraft ignoriert habe, ja sie buchstäblich verleugnet habe, aber das soll sich ändern. Erfülle mich heute neu mit deinem Geist. Wir sehen in der Apostelgeschichte, dass die Leute oder die Gläubigen noch immer wieder neu erfüllt wurden. Neu erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. So, Herr, bitte erfülle mich. Wenn du wo Buße zu tun hast, tu es. Sag, das tue ich raus, wo ich gesündigt habe. Aber dann sag, Herr, danke, dass du mir vergeben hast. Du hast mich gereinigt jetzt in deinem Blut von aller Ungerechtigkeit. Aber dann sag, Herr, füll mich neu mit deinem Geist. Ich will neu erfüllt werden von dieser Kraft. Und dann will ich auch in dieser Kraft leben. Amen. Gott segne euch. Habt noch eine gute Woche.